Kader und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2. Der Unfall. Bernhard schob mit einem erwartungsvollen Lächeln im Gesicht seinen Wagen durch die weitläufigen Gänge des Hauptgebäudes der Firma. Hier im Erdgeschoss waren die Forschungslabore untergebracht. Einen Stock höher lag der Großteil der Verwaltung. Im zweiten Stock residierte die Geschäftsleitung. In anderen, separaten Gebäuden waren die Kantine, die pharmazeutische Fertigung sowie Lager und Vertrieb untergebracht. Das Gelände war riesig und lag dennoch relativ zentral in München-Pullach, nicht weit weg von der Isar. Bernhard musste nur noch seine Runde durch das Werksgelände zu Ende bringen, dann war die Arbeitswoche geschafft. Sein Chef, der Herr Direktor Gerald Boots, war ein großzügiger Mann. Nicht nur, dass er vergleichsweise hohe Gehälter an seine Mitarbeiter zahlte, zusätzlich war in den Bootswerken, anders als in vielen anderen Firmen, der Samstag für fast alle Mitarbeiter durchgehend frei. Seit 4 Jahren war Bernhard Angestellter bei der Firma Pharmazeutische Werke G. Boots. Er war dort Arbeiter, eine Mischung aus Hausmeister und Laufbursche. Bernhard schob den Wagen mit stetigem Tempo. Mit seinen kurzen Beinen bei gleichzeitig voluminösen Oberkörper ähnelte sein Gangbild dem eines watschelnden Erpels. Etwas dicker war Bernhard schon immer gewesen, aber in letzter Zeit hat er nochmal deutlich an Gewicht zugelegt. Sein nahezu kahl rasierter Hinterkopf ging in 2 dicke Speckschwarten über, die wiederum den Übergang zu größeren Speckrollen bildeten, die sich über den gesamten Rücken bis ins Becken fortsetzten. Sein Bauch hing weit über den Hosenbund und auch Arme und Beine waren mit einer dicken Speckschicht gepolstert. Die zusätzlichen Kilos merkte er kaum und wie er aussah, war ihm egal. War nicht außerdem in den letzten Jahren alle etwas dicker geworden? Es ging den Leuten gut. Man hatte wieder reichlich zu essen. Zudem lag eine ausgelassene und fröhliche Stimmung in der Luft. Nicht zuletzt aufgrund der gewonnenen Fußballweltmeisterschaft der deutschen Mannschaft. Man war wieder wer in Deutschland. Der Krieg und die Nazi-Herrschaft schienen weit in der Vergangenheit zu liegen. Wie jeden Freitag vor Dienstschluss musste Bernhard auch an diesem Tag, es war der 8. August 1954, aus den Forschungslaboren Flüssigstickstoff sammeln. Hierfür hatte er eine überdimensionierte, etwa 1 Meter hohe Thermoskanne auf dem Wagen. Reste aus den Laboren wurden dort hineingegossen, um letztendlich in einem Kühltank in einem separaten Gebäude auf dem Firmengelände überführt zu werden. Am Montag musste er dann aus dem Tank die große Flasche befüllen und die entsprechenden Labore wieder mit der seltsamen Flüssigkeit in kleineren Mengen versorgen. Wofür man den Flüssigstickstoff im Detail brauchte, wusste Bernhard nicht. War ihm auch egal. Ihm war nur bekannt, dass die Flüssigkeit zur Kältelagerung benutzt wurde und dass beim Hantieren immer Schutzhandschuhe notwendig waren. So ging er in dem weitläufigen Flur weiter von einem Labor in das nächste. Er klopfte an, trat in die Laborräume ein, grüßte freundlich die Mitarbeiter, überführte den Flüssigstickstoff von den kleinen Gefäßen in den großen Behälter auf dem Wagen, wünschte dann allen ein schönes Wochenende und zog weiter. Im letzten Labor, auf dem langen Flur, traf er seinen alten Jugendfreund Ludwig. Herr Dr. Ludwig Hochberger war der Entwicklungsleiter der Firma und zudem der Schwiegersohn des Firmeninhabers. Ludwig hatte Bernhard die Stelle verschafft, wofür dieser ihm unendlich dankbar war. Unmittelbar nach dem Krieg war Bernhard wie so viele orientierungslos. Er hungerte und schlief in leerstehenden Häuserruinen. Damals schlug er sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, die mit Nahrung und Lebensmittelkarten vergütet wurden. Er war einsam gewesen, ohne Hoffnung. Damals hatte die Angst an ihm genagt. Angst, als ehemaliges SS-Mitglied und Kriegsverbrecher entdeckt zu werden und von den Dämonen der eigenen blutigen Vergangenheit verfolgt zu werden. Aber jetzt war alles besser. Dank Ludwig. »Ich sehe, der Stickstoffmann kommt. Es ist Zeit für das Wochenende«, sagte Ludwig mit einem Lächeln Richtung Bernhard. »Wie geht's dir?« »Danke, mir geht es bestens«, antwortete Bernhard. Er zog sich die Schutzhandschuhe an und nahm aus einem Waschbecken einen kleinen Eimer. Der Eimer hatte eine dicke Wand aus Aluminium. Die Innenfläche war verspiegelt. Bernhard ging mit dem Eimer zu seinem Handwagen und schüttelte den Inhalt zügig in den größeren Behälter. Wie immer sah die Flüssigkeit zunächst aus wie normales, klares Wasser. Auffällig war nur der dichte Nebel, der beim Umfüllen entstand. Für Bernhard war dies immer ein beeindruckendes Erlebnis. »Weißt du eigentlich, mit was du da arbeitest?«, fragte Ludwig, der seinen Freund interessiert beobachtete. »Keine Ahnung, muss nur recht kalt sein«, antwortete Bernhard. »Richtig, fast 200 Grad unter dem Gefrierpunkt von Wasser. Wir brauchen das, um Zellen zu konservieren.« »Ach so, wenn du meinst«, sagte Bernhard gelangweilt. »Na, ich sehe schon. Ein Wissenschaftler wird aus dir nicht mehr«, sagte Ludwig freundlich. »Ach, und Bernhard, wenn du kurz auf mich wartest, begleite ich dich nach draußen. Katrin und der Rest der Familie besuchen heute ihren Vater bzw. Großvater. Wir wollten uns am Parkplatz treffen.« Ludwig zog seinen weißen Labormantel aus, warf sich ein Sakko über und verabschiedete sich von zwei Mitarbeitern im Labor. Bernhard stellte währenddessen den kleinen Eimer zurück, zog sich die Handschuhe wieder aus und legte den Deckel auf den großen Behälter auf dem Wagen. Gemeinsam gingen die beiden das letzte Stück durch den Flur. Durch einen Nebenausgang des Gebäudes betraten sie den Hof. Der Kühltank für den Flüssigstickstoff war aus Sicherheitsgründen in einem kleinen Schuppen auf einer leichten Anhöhe am Rande des Werkgeländes untergebracht. Bernhard schob weiter bedächtig seinen Wagen die Steigung hoch, während ihm Ludwig begleitete. Als sie an der Abzweigung des Wegs zum Schuppen ankamen, sahen sie Katrin, Ludwigs Ehefrau, aus dem etwa 20 Meter entfernten Haupteingang des Verwaltungsgebäudes kommen. Neben Katrin ging die 5-jährige Gudrun. Im Kinderwagen lag Paul. »Schau mal, Bernhard, die Familie ist da«, sagte Ludwig und winkte in Katrins Richtung. »Hast du überhaupt den kleinen Paul schon mal gesehen?« »Nein«, antwortete Bernhard. »Wie denn? Er kam doch erst vor einigen Tagen auf die Welt. Vor 10 Tagen war die Geburt, um genau zu sein«, sagte Ludwig weiter winkend. Als die 5-jährige Gudrun ihren Vater erkannte, rannte sie ihm mit einem lauten »Papi, Papi« entgegen. Mit Anlauf sprang sie in seine ausgestreckten Arme und begrüßte Ludwig mit einer heftigen Umarmung. »Gudrun, nicht so wild«, sagte Ludwig lachend. »Du erdrückst mich ja.« Katrin mühte sich unterdessen die geteerte Rampe vom Haupteingang hoch. Vom Haus aus hatte sie eine eher zierliche Figur. Zudem war sie von der erst kurz zurückliegenden Geburt geschwächt. Sie kämpfte sichtbar mit der Last des schweren Kinderwagens in der prallen Sommersonnenhitze. Nachdem sie etwa ein Drittel der Steigung zurückgelegt hatte, blieb sie stehen. »Geliebter Gatte«, rief sie schnippisch in Ludwigs Richtung, »wenn du bitte so freundlich wärst und mir vielleicht mit dem Kinderwagen helfen könntest.« Ludwig reagierte nicht. Er hatte weiterhin Gudruns Zärtlichkeitsattacken abzuwehren. Folglich schaltete sich Bernhard ein. »Warte, Katrin«, sagte er, »ich komm runter und helf dir.« Er ließ seinen Handwagen los und ging lächelnd in Katrins Richtung. Katrin erwiderte dankbar sein Lächeln. Nach einigen schnellen Schritten die Rampe runter, er war nur noch etwa 4 Meter von Katrin entfernt, bemerkte Bernhard, dass sich ihre Gesichtszüge veränderten. Die Mundwinkel gingen plötzlich nach unten. Sie öffnete leicht den Mund, die Augen weiteten sich und ihr ganzer Körper erstarrte. Parallel zur Wandlung in Katrins Ausdruck hörte er jetzt hinter seinem Rücken ein immer lauter werdendes krächzendes Geräusch. Jetzt schrie Katrin. »Bernhard, der Wagen, hinter dir!« Bernhard drehte sich um und bemerkte, dass sein Handwagen mit dem Flüssigstickstoffbehälter auf der Rampe immer mehr Fahrt aufnahm. Jetzt wurde auch Bernhard panisch. »Der rollt auf dich zu, Katrin, schnell, geh zur Seite!« Katrin löste ihre Starre und riss den Kinderwagen um 90 Grad rum. Sie versuchte, den Wagen in das Gras neben der geteerten Rampe zu zerren. Aber Katrin war nicht schnell genug. Vielmehr bot der Kinderwagen jetzt eine volle Breitseite zum Aufprall mit dem immer näher heranrollenden Handwagen. Bernhard trat rasch einen Schritt zur Seite. »Ich muss den Schiebebügel erwischen«, dachte er sich. »Wenn ich den Wagen dort festhalte, bremst er vorher ab.« Er trat einen Schritt zur Seite. Nachdem ihn der Wagen seitlich passierte, hastete er hinterher und griff den Schiebebügel. Katrin ließ währenddessen instinktiv den Kinderwagen los und wich 3 Schritte zurück aufs Gras. Bernhard kämpfte jetzt mit dem störrischen Gefährt. »Bleib stehen, stehen bleiben, du rollst mir nicht mehr weiter.« Er stöhnte laut auf und warf sich mit seinem massigen Körper entgegen der Fahrtrichtung. Nur wenige Zentimeter vor dem Kinderwagen blieb der Handwagen stehen. Bernhard atmete tief durch. »Geschafft!« Im gleichen Moment nahm er einen von Katrin ausgehenden schrillen Schrei wahr. Von etwas weiter oben hörte er Ludwig rufen, der das ganze Geschehen mit der kleinen Gudrun auf dem Arm beobachtete. Bernhard, schnell, der Stickstoff! Bernhard blickte auf die Ladefläche seines Gefährts. Durch die Neigung der Rampe und zusätzlich bedingt durch die abrupte Bremsung kippte der etwa 10 bis 15 Liter an Flüssigstickstoff fassende Behälter nach vorne. Zentimeter für Zentimeter näherte er sich der oberen Öffnung des Kinderwagens. Schließlich war die Neigung zu stark. Der Deckel löste sich und es ergossen sich spritzend und blubbernd, begleitend durch die übliche Nebelbildung mehrere Liter an Flüssigstickstoff in den Kinderwagen. Katrin blickte wie gelähmt auf die sich aufbauende Nebelwand. Sie bekam keine Luft mehr und fiel ohnmächtig auf die Wiese. Bernhard sprang nach vorne. Er beugte sich vor und griff hinein, um den Kleinen aus seinem Eisgefängnis zu retten. Jetzt floss der Flüssigstickstoff auf Bernhards Arme und Hände. Er schrie noch vor Schmerzen, bis ihm wenige Sekunden später die Luft zum Atmen im riesigen Stickstoffnebel wegblieb. Er verlor das Bewusstsein und fiel zurück. Dabei warf er den Kinderwagen um, in dem der tote Paul lag. Als sich der Nebel lichtete, bot sich Ludwig ein schrecklicher Anblick. Bernhards Handwagen war mit dem umgestürzten Kinderwagen verkeilt. Daneben lag bewegungslos der voluminöse Leib Bernhards. Die Haut an beiden Händen und Armen war großflächig aufgerissen. 2 Meter links auf dem Gras lag schwer nach Luft schnappend Katrin. Gudrun, bleib du hier oben, wies er seine verstört blickende Tochter an und reilte rasch zu Katrin. Er wusste nicht, ob ihre Atemnot durch den Schock, durch den verdampften Flüssigstickstoff oder durch die Kombination aus beiden zu erklären war. Er zog sie am Oberkörper einige Meter vom Geschehen weg. Ihr Gesicht war weißbläulich und sie schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Katrin? Fragte er zunächst sanft. Katrin? Sprach er sie lauter an, nachdem keinerlei Reaktion folgte. Katrin! Schrie er letztlich. Jetzt blickte sie ihm verstört in die Augen. Paul? Der Wagen? Was ist mit Paul? Stammelte sie leise. Ludwig schossen jetzt die Tränen in die Augen. Atme tief, aber langsam ein und aus. Geht es mit der Luft? Fragte er sie. Katrin nickte. Komm, ich helfe dir auf. Anschließend gehst du bitte langsam nach oben und kümmerst dich um Gudrun. Er half ihr behutsam auf die Beine und umarmte sie innig für einen Augenblick. Sie erwiderte zögerlich seine Umarmung, war jedoch immer noch steif am ganzen Körper. Er löste sich von ihr und signalisierte ihr den Weg zu Gudrun. Sie nickte und stakste unbeholfen und langsam über die Wiese hoch zu ihrer Tochter. Ludwig wandte sich Bernhard zu, der in gekrümmter Haltung ohne erkennbare Atembewegungen auf dem Boden lag. Er stupste ihn vorsichtig an der Schulter. Ludwig befürchtete, dass er durch die heftigen Bewegungen zusätzliche Schäden an dem schwer verletzten Körper seines Freundes hervorrufen würde. »Bernhard, lebst du?« fragte er vorsichtig, ohne eine Reaktion zu bemerken. In diesem Moment eilten aus dem Haupteingang des Gebäudes 2 Pförtner. »Mein Gott«, rief einer der beiden Männer, »was ist denn hier passiert?« »Schnell«, erwiderte Ludwig, »rufen Sie einen Krankenwagen und informieren Sie bitte Herrn Direktor Boots.« Während der zweite Mann ungläubig auf die Szenerie starrte, rannte der andere Wachmann ins Gebäude, um die Telefonate zu erledigen. Ludwig gab dem zweiten Wachmann zu verstehen, sich um Bernhard zu kümmern. Er selbst konnte es nicht, nicht jetzt. Er musste zu seiner Familie. Langsam ging Ludwig die Rampe hoch zu Katrin und Gudrun. Als er bei ihnen ankam, setzte er sich auf den Boden und winkte die beiden zu sich runter. Sie folgten seiner Aufforderung. Er umarmte sie und ließ hemmungslos die Tränen laufen. Katrin blieb regungslos, während Gudrun nun ebenfalls heftig und laut zu weinen anfing. Zwischenzeitlich kamen weitere Personen aus dem Gebäude gerannt. Ludwig war das jetzt egal. Er saß mit dem Rest der Familie auf dem Boden, schluchzend und weinend. Nach einigen Minuten traf zeitgleich mit dem Krankenwagen Gerald Boots am Ort des Geschehens ein. Der Herr Direktor Boots war von beeindruckender Statur. Knapp 2 Meter groß, mit erheblichem Schmerbauch. Er trug immer, Sommer wie Winter, morgens bis spätabends dunkle Maßanzüge, ein weißes Hemd und Krawatten in gedeckten Farbtönen. Der Mann war inzwischen an die 60 Jahre alt und hatte für sein Alter auffällig dichtes Haar. Die Haare waren mittlerweile grau und einheitlich zurückgekämmt. Der Haaransatz begann nur etwa 3 Zentimeter oberhalb der buschigen Augenbrauen. Auf den ersten Blick hatte man den Eindruck, dass er einen Stahlhelm trug. Seine Lippen waren wulstig und das Gesicht nahezu faltenfrei. Trotz der Körperfülle erschien er überaus beweglich. Boots eilte dynamisch zum Ort des Unglücks. Er schob sich an den Sanitätern und der immer größer werdenden Menge an Angestellten seines Unternehmens vorbei. Nach einem kurzen prüfenden Blick marschierte er strammen Schrittes die Rampe hoch zu Katrin, Gudrun und Ludwig. Ludwig sprang sofort auf, als er seinen Schwiegervater bemerkte, während Katrin weiter regungslos sitzen blieb. »Kann mir mal jemand schildern, was hier passiert ist?«, fragte Boots mit Blick auf seine Tochter. »Der Wagen mit dem Flüssigstickstoffbehälter ist in Pauls Kinderwagen gekracht«, antwortete Ludwig mit tränenerstickter Stimme. »Paul ist... er ist tot.« Er wandte sich von Boots etwas ab und fing erneut an zu weinen. »Und wer ist der tote Mann?«, fragte Boots scheinbar regungslos nun an Ludwig gerichtet. »Das ist Bernhard, Bernhard Neumann«, antwortete Ludwig stockend. »Neumann?«, fragte Boots. »Sagt mir gar nichts. Wo arbeitet der?« »Er ist einer der Hilfsarbeiter«, antwortete Ludwig monoton. »Er wollte Paul noch aus dem Wagen retten, aber...« »Wie bitte?«, schrie plötzlich die bisher stumme Katrin. Sie warf einen wütenden Blick auf Ludwig. »Was redest du da? Dieser Mensch, dein sogenannter Jugendfreund, hat meinen Sohn auf dem Gewissen. Er ist schuld, er hat...« »Katrin«, fiel ihr jetzt Boots barsch ins Wort. »Reiß dich zusammen und schrei nicht so. Da unten sind Angestellte von mir.« Katrin war sofort still und nahm wieder den gleichen leeren Gesichtsausdruck an wie zuvor. »Ludwig?« Er wandte sich jetzt wieder an seinen Schwiegersohn. »Du nimmst jetzt Gudrun und Katrin und fährst nach Hause. Wir beide treffen uns heute Abend um 8 Uhr bei mir.« Ludwig nickte zustimmend. Er nahm die verstörte Gudrun an der Hand. Katrin stand alleine auf. Die ihr von Ludwig angebotene Hilfe lehnte sie ab. Die drei gingen stumm und langsam zum Parkplatz. Boots blickte ihnen hinterher. Er vergewisserte sich, dass sie seine Anweisungen befolgten. Anschließend bahnte er sich seinen Weg zurück zum Unglücksort. »Wer Feierabend hat, geht sofort nach Hause. Die anderen begeben sich wieder an ihren Arbeitsplatz«, dröhnte Boots der inzwischen auf etwa 20 Personen angewachsenen Menge entgegen. Innerhalb weniger Sekunden hatte sich die Gruppe aufgelöst. Viele weinten, manche schüttelten den Kopf, erschüttert vom Gesehenen. Boots wandte sich jetzt an die Sanitäter. »Direktor Boots ist mein Name. Ich bitte Sie, mich über den Stand der Dinge zu unterrichten«, sprach er einer von den beiden an. »Leider keine guten Nachrichten, Herr Direktor«, begann der Sanitäter. »Unter der Decke befindet sich die stark verunstaltete Leiche eines Neugeborenen. Wir haben bereits die Polizei und einen Leichenwagen angefordert. Bei dem da sind wir uns nicht so sicher«, er deutete auf Bernhard, über den sich ein weiterer Sanitäter beugte. »Er atmet scheinbar nicht mehr. Auch können wir keinen Puls messen. Die Pupillen reagieren jedoch träge auf Licht. Auf jeden Fall ist er schwer verletzt. Wir bringen ihn jetzt so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Dann sollen die Ärzte dort entscheiden, ob er noch zu retten ist.« In diesem Moment bogen ein Leichenwagen und ein Polizeiauto von der Zufahrtsstraße in die Werkseinfahrt ab. Sobald die Autos vor dem Haupteingang zum Stillstand kamen, hieften die anderen beiden Sanitäter Bernhard mühevoll auf eine Bahre und luden ihn in den Krankenwagen. Zwei Polizisten stiegen aus dem Polizeiwagen aus. Es waren drahtige, relativ jung erscheinende Männer. Einer der beiden trug ein Klemmbrett mit Papier und Stift, der andere hatte eine große Kamera mit fest installiertem Blitzlicht bei sich. »Schwerer Unfall«, rief einer der Sanitäter dem Polizisten entgegen. »Ein totes Kind und ein Schwerverletzter. Wir müssen sofort losfahren.« Die beiden Polizisten nickten. »Wo fahren Sie denn hin?«, fragte Boots den Sanitäter. »Ins Klinikum rechts der Isar«, antwortete dieser beim Einsteigen. Er startete den Wagen und fuhr mit Blaulicht und Sirenen los. Boots begrüßte die beiden Polizisten mit einem breiten Lächeln. »Boots ist mein Name. Grüß Gott, die beiden Herren Wachtmeister. Ich stehe Ihnen vollends zur Verfügung.« Der Polizist mit der Kamera nahm keinerlei Notiz von Boots. Er begann sofort, die Unglücksstelle von allen möglichen Seiten aus zu fotografieren. Der zweite Polizist überblickte kurz den Tatort. Anschließend gab er den im Leichenwagen wartenden Männer ein Zeichen und wandte sich schließlich an Boots. »Polizeioberwachtmeister Gerlinger. Und das ist mein Kollege Oberwachtmeister Schmiedinger. Es wäre wünschenswert, wenn Sie mir für das Protokoll Auskunft geben könnten, Herr Boots.« »Aber selbstverständlich, Herr Oberwachtmeister«, sagte Boots, der noch immer breit grinste. »Wenn Sie mir bitte folgen.« Sie gingen beide in das Verwaltungsgebäude, um auf einer Sofaecke im breit angelegten Foyer Platz zu nehmen. Die Leiche des kleinen Paul wurde währenddessen in den Leichenwagen gebracht. Oberwachtmeister Schmiedinger knipste noch zwei Fotos und folgte anschließend seinem Kollegen in das Foyer. Die beiden Polizisten wurden auf Boots Veranlassung hin rasch mit Kaffee und Keksen versorgt, die sie gerne annahmen. Oberwachtmeister Schmiedinger blickte sich ausgiebig und demonstrativ in der luxuriös ausgestatteten Eingangshalle um, während er an seinem Kaffee nippte. An den Wänden hingen Bilder zeitgenössischer Künstler. Der Boden war mit glänzenden Marmorfliesen gekachelt. In einer Ecke stand sogar ein Fernsehgerät. Vor dem breiten Treppenhaus war eine hölzerne, weitgeschwungene Theke, hinter der die beiden Pförtner stumm vor einer Batterie von Telefonen saßen. Am Rand der Theke war eine Kaffeemaschine aufgebaut. Hier stand eine adrett gekleidete Dame, die Geschirr sortierte und die Kaffeemaschine bediente. Anders als nur wenige Minuten zuvor herrschte jetzt eine stille und angenehme Atmosphäre. Herr Oberwachtmeister Gerlinger begann mit der Befragung. Herr Boots, Herr Direktor Boots, bevor ich Sie zum Unfallhergang befrage, möchte ich die Personalien der Opfer aufnehmen. Selbstverständlich, Herr Wachtmeister. Pardon, Herr Oberwachtmeister, begann Boots, der jetzt einen mitfühlenden, besorgten Gesichtsausdruck hatte. Das Unfallopfer ist ein gewisser Herr Neumann, einer meiner Angestellten, ein sehr tüchtiger Mitarbeiter. Frau Krebs, meine Sekretärin, kann Ihnen seine Anschrift und alle weiteren Personendaten gerne nennen. Ah, Frau Krebs? Er wandte sich jetzt an die adrett gekleidete Dame bei der Kaffeemaschine. Holen Sie bitte die Personalakte von Herrn Bernhard Neumann. Frau Krebs nickte kurz und ging in Richtung des Treppenhauses. Vielen Dank, rief ihr der bisher stumme Oberwachtmeister Schmiedinger hinterher. Anschrift und Geburtsdatum reichen vorerst. Und der Name des zweiten Opfers, des toten Kindes? Setzte Oberwachtmeister Gerlinger die Befragung fort. Das war mein Enkel, Paul Hochberger, geboren am 27.08.1954, antwortete Boots regungslos. Die beiden Polizisten sahen sich verblüfft an. Es wundert Sie, dass ich keine Trauer oder Bestürzung zeige? Fuhr Boots fort. Wissen Sie, ich habe es mir abgewöhnt, Verlusten oder Niederlagen nachzutrauern. Während meiner langjährigen Tätigkeit als Unternehmer habe ich gelernt, dass das nichts bringt. Meine Devise ist, nach vorne zu blicken und immer das Beste anzustreben. Dennoch möchten wir Ihnen unser Beileid ausdrücken, sprach Gerlinger. Besten Dank. Wie kann ich Ihnen sonst noch helfen? Fragte Boots. Der Unfallhergang? Fragte Schmiedinger. Ach so, das ist relativ einfach. Ein Sammelbehälter kippte um, dummerweise genau in den Kinderwagen und über Herrn Neumann, antwortete Boots. Das müssen wir schon etwas genauer wissen, sagte Gerlinger. Genauer? Boots überlegte eine Weile, dann sprach er weiter. Wissen Sie, meine Herren, ich bin und war immer ein großer Unterstützer der Polizei. Nicht zuletzt zeigt sich dies an meiner Spendenbereitschaft. Ich bin daher selbstverständlich bereit, zur vollständigen Aufklärung dieses schrecklichen Unfalls beizutragen. Aber ich muss auch an den Schutz und das Wohlergehen meiner Familie denken. Meine Tochter, meine Enkeltochter und mein Schwiegersohn waren Zeugen des Unfalls. Ich kam erst später dazu. Wie Sie sich denken können, ist meine Familie schockiert. Wir müssen das Ereignis erst einmal aufarbeiten. Bitte Sie daher inständig, die Augenzeugen des Unfalls heute nicht mehr zu befragen und es vorerst einmal bei den genannten Fakten zu belassen. Der zuvor freundliche Klang seiner Stimme nahm jetzt einen eher dröhnenden, fordernden Charakter an. Wir werden dies berücksichtigen, Herr Direktor Boots. Die Entscheidung, wie und ob weiter ermitteln wird, liegt dann bei der Staatsanwaltschaft, sagte Gerlinger. Boots nickte zustimmend. Nachdem Frau Krebs den Polizisten ein Blatt mit den geforderten Daten zu Bernhard überreichte, verabschiedeten sich die beiden. Die Herren Oberwachtmeister Gerlinger und Schmiedinger fuhren wieder in die Polizeiwache und komplettierten dort ihre Notizen. Schmiedinger brachte den Film mit den Aufnahmen vom Tatort in das Fotolabor. Mit Schichtende verabschiedeten sich die beiden voneinander. Man wünschte sich einen angenehmen Feierabend. Auf dem Weg nach Hause hielt Schmiedinger an einer Telefonzelle. Er wählte die ihm zwischenzeitlich bestens bekannte Nummer eines Münchner Zeitungsjournalisten. Partner am anderen Ende der Leitung ließ sich detailliert die Ereignisse auf dem Firmengelände berichten.